ARD Sounds.
Wir erinnern uns an unsere allererste Folge hier. Marie Curie. Eine junge Frau, die nach Paris geht, weil Frauen an vielen anderen Orten gar nicht studieren dürfen. Und dieses Schicksal ist damals kein einzigartiges. Denn während Marie sich in Paris ihren Platz in der Wissenschaft erkämpft, tut es eine andere, ebenfalls außergewöhnlich begabte Frau in der Schweiz, genauer gesagt in Zürich. Denn auch hier dürfen Frauen studieren. Sie wird zur einzigen Physikstudentin ihres Jahrgangs. Und sie wird sich in einen Mann verlieben, der ihr Leben nicht nur positiv verändern wird. Sein Name Albert Einstein. Und ihr Name Mileva Maric. Meine lieben Mäuse des Wissens, heute gibt es eine Folge, die sich schon ganz, ganz viele von euch in den Kommentaren gewünscht haben. Denn wir sprechen über Mileva Maric. Wir klären, wie sie dazu kommt, als eine der wenigen Frauen an einer unglaublich guten Uni zu studieren. Wie sie Albert Einstein kennen und lieben lernt. Wie ihr Leben dann in eine völlig andere Richtung geht, als sie für sich geplant hatte. Und wie eine bestimmte Frage bis heute nicht vollständig geklärt werden kann. Das alles jetzt. Denn ihr hört Wissen mit Zoe. Kapitel 1. Die ETH. Wenn man heute ETH Zürich bei Google eingibt, liest man Folgendes. Die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich ist eine der renommiertesten Universitäten der Welt. Nicht schlecht, oder? Und dann liest man, wer genau hier seinen Abschluss gemacht hat. Nobelpreisträger, Klimaexpertin, der Entdecker der Röntgenstrahlen Wilhelm Röntgen. Und dann taucht plötzlich ein Name auf. Einer, der für Verwunderung sorgt. Mileva Maric. Schnell fällt auf, dass hier eine tiefere Geschichte verborgen liegt. Denn manchmal liest man auch von einem Doppelnamen. Mileva Maric Einstein. Dann findet man den Namen auch immer wieder durchgestrichen. Man liest auch immer wieder, dass sie unglaublich intelligent ist, ein riesiges physikalisches Talent mitgebracht haben muss. Und dennoch schafft sie den Abschluss an der ETH nicht. Ihr merkt schon, wir haben ganz viele offene Fragen und um all die zu klären, springen wir mal einige Jahrzehnte zurück. Die junge Mileva wird 1875 in einer Kleinstadt namens Titel geboren. Und ja, kein Witz, der Ort heißt wirklich so. Damals gehört es zu Österreich-Ungarn, heute liegt es in Serbien. Mileva wächst in einer wohlhabenden Familie auf, doch ihr Leben beginnt nicht ganz einfach. Von Geburt an hat sie ein Hüftproblem, das dazu führt, dass sie leicht hinkt. In der Schule hat sie es daher nicht immer leicht, doch ihre Noten werden davon nicht beeinflusst. Ihre Neugier und ihr Ehrgeiz lassen sie eine extrem gute Schülerin werden, besonders in Mathematik und Physik. Ihr Vater, Miloš Maric, erkennt dieses Talent und unterstützt sie auch dabei. Er tut alles dafür, dass sie eine gute Bildung bekommt, etwas, das für Frauen, wie wir wissen, in dieser Zeit absolut nicht selbstverständlich ist. Mileva besucht sogar ein Gymnasium, das eigentlich ausschließlich für Jungs gedacht ist. Als einziges Mädchen sitzt sie dort im Physikunterricht. Hier entflammt ihre Leidenschaft für die Naturwissenschaft endgültig. Und sie hat plötzlich ein klares Ziel vor Augen. Sie will Lehrerin für Mathematik und Physik werden. Doch um das erreichen zu können, muss sie ihre Heimat verlassen, denn in Österreich-Ungarn darf sie nicht studieren. Also führt ihr Weg 1895, wie angesprochen, in die Schweiz. Neben Frankreich ist das damals das einzige Land in Europa, in dem Frauen studieren dürfen. Sie muss damals zwar extrem kämpfen, doch schafft es im Alter von 20 tatsächlich von der ETH aufgenommen zu werden. Erneut ist sie in ihrem Studiengang die einzige Frau, in den Vorlesungssälen sitzen ansonsten nur Männer. Und einer davon wird ihr Leben an diesem Zeitpunkt extrem verändern. Wir alle kennen ihn, auch wenn er zu der Zeit ziemlich anders aussieht, als ich persönlich erwartet hätte. Ein Foto von damals findet ihr als Nummer 1 in den Shownotes. Ja, das ist Albert Einstein. Ganz frisch an die ETH gekommen, gerade mal 17 Jahre alt. Damit ist er nicht nur jünger als ein Großteil der Studierenden, er ist auch 3 Jahre jünger als Mileva Maric. Und Albert fällt schnell auf. Er gilt als unruhig, neugierig, manchmal auch ein wenig eigenwillig. Und wie es der Zufall so will, schreibt er sich im selben Studiengang ein wie Mileva. Lehramt für Mathematik und Physik. So besuchen die zwei dieselben Kurse, lernen dieselben Inhalte und kommen immer wieder in Gespräche. Am Anfang ist es wahrscheinlich nichts Besonderes. Zwei Studierende, die dasselbe Fach lernen, sich hier und da unterstützen. Doch schnell merken sie, dass das mehr ist, dass sie sehr ähnlich denken. Sie beginnen teils nächtelang über Formeln, über Theorien, über die gesamte Welt der Physik zu diskutieren. Sie stellen Fragen, die viele andere nicht stellen, und so kommen sie sich immer näher. Aus gemeinsamen Gesprächen wird eine fast schon gewohnte Nähe. Und aus dieser Nähe entsteht etwas, das weit über das Studium hinausgeht. Inmitten dieser Elite-Universität zwischen Formeln, Büchern und Vorlesungen beginnt eine Liebe. Und sie wird vor allem das Leben von Mileva extrem verändern. Kapitel 2: Liebe, Kinder und Rückschläge. Am Anfang fühlt sich alles fast perfekt an. Zwei junge Menschen, die Interessen, Unileben und die Liebe teilen. Mileva und Albert sind nicht nur ein Paar, sie sind ein richtiges Team. Sie rechnen zusammen, lesen zusammen, denken zusammen. Sie schreiben über Physik, über Theorien, über Probleme, die sie lösen wollen. Doch dieses gemeinsame Leben soll sehr schnell Risse bekommen. Denn noch bevor sie überhaupt verheiratet sind, wird Mileva schwanger. Und das ist für die damalige Zeit ein riesiges Problem. Eine unverheiratete Frau mit Kind, dazu noch Studentin. Der Mann ebenfalls Student, beide sind total jung. Das passt alles nicht in die damalige gesellschaftliche Vorstellung. Das ist natürlich super viel Druck für das junge Paar, vor allem für Mileva. Und als ob das alleine nicht reicht, müssen sie gleichzeitig aber auch für die Prüfung lernen. Albert besteht knapp, doch Mileva fällt durch. Teils in Fächern, die sie vor der Beziehung zu Albert mit links hinbekommen hätte. 1902 bringt Mileva dann ihre erste gemeinsame Tochter zur Welt. Weit weg bei ihren Eltern, also im heutigen Serbien. Danach ist sie viel allein. Wo Albert ist, fragt ihr euch? Ein gutes Stück entfernt in Bern. Die Beziehung beginnt zu bröckeln. Sie heiraten zwar danach, bekommen noch zwei weitere Söhne, aber die Ehe steht dennoch vor dem Aus. Und der Grund liegt bei Albert, besser gesagt in seiner Arbeit, in die er mehr und mehr seiner Zeit und Energie investiert. Die Quantenphysik hat es ihm angetan. Einfach ausgedrückt geht es dabei darum, wie sich die allerkleinsten Teilchen der Natur verhalten, also zum Beispiel Elektronen oder Licht. 1905 veröffentlicht er mehrere Arbeiten, die weltberühmt werden. Alberts Karriere explodiert und für ihn wird völlig klar, um die Kinder kann er sich nicht kümmern. Das muss Mileva übernehmen. Und das soll ihr das akademische Genick brechen. Es ist eine Zeit, in der eine Frau wenig Unterstützung in der Kindeserziehung bekommt. Es gibt zwar schon erste Formen der Kinderbetreuung, aber keine flächendeckenden Kindergärten. Nur wenig Strukturen, die wirklich entlasten. Milevas Leben besteht jetzt eigentlich nur noch aus Muttersein. Und so endet ihr Studium. Nicht, weil sie nicht klug genug ist, sondern weil die Umstände es nicht hergeben. Während Albert sein Diplom bekommt und weiterzieht, bleibt sie also zurück. Er ist überall unterwegs, Zürich, Prag, Berlin, und nicht nur räumlich distanzieren sich die zwei. Albert versinkt immer mehr in seine Forschung, seine Gedanken, seine eigene Welt. Und irgendwann ist es einfach zu viel. 1914, nach 16 Jahren Ehe, trennen sich die beiden. Doch als sie sich scheiden lassen, schließen sie noch einen letzten gemeinsamen Vertrag ab. Kapitel 3: Das Leben nach Einstein. Es ist eine zugegebenermaßen ziemlich verrückte Klausel. Ein Satz, bei dem Anwälte heute 2-3 Mal gucken müssten. Achtung, ich lese ihn euch mal vor. Im Scheidungsvertrag zwischen Albert und Mileva steht: In the case of a voluntary divorce, the Nobel Prize would be ceded to you in full a priori. Was auf Deutsch einfach ausgedrückt bedeutet: Sollte Albert Einstein den Nobelpreis gewinnen, geht das Geld dafür sofort an Mileva Maric. Ganz schön krass. Und genau so kommt es auch tatsächlich. 1922 bekommt Albert den Nobelpreis für Physik. Und die knapp 120.000 schwedischen Kronen Preisgeld fließen an Mileva. Wenn man Inflation und alles rausrechnet, wären das heute etwa 370.000 Euro. Also echt ganz schön viel Geld. Das wird übrigens in Kronen ausbezahlt, weil der Nobelpreis damals wie heute in Schweden verliehen wird. Für Mileva ist das Geld eine Art Rettungsanker. Sie nutzt es nicht für ein luxuriöses Leben, sondern für ihre Kinder. Dadurch, dass Albert nur sehr wenig für sie da ist, muss Mileva alleine für sie da sein. Er besucht sie zwar ab und an, aber ohne Regelmäßigkeit. Denn Albert ist mittlerweile weltberühmt. Im Jahr der Scheidung wurde seine allgemeine Relativitätstheorie bestätigt. Etwas, das die gesamte wissenschaftliche Welt verändert hat. Ganz einfach ausgedrückt konnte Albert in ihr beweisen, dass große Dinge wie die Sonne Raum und Zeit verbiegen können. Ab diesem Zeitpunkt wird er zum Star, reist um die Welt, hält Vorträge, wird zum Ansprechpartner für Präsidenten. Das Leben von Mileva wird im Gegenzug dazu immer ruhiger. Sie bleibt in Zürich, versucht finanziell über die Runden zu kommen und vor allem für die Kinder da zu sein. Denn das Geld von Alberts Nobelpreis reicht nicht für immer. Inflation, wirtschaftlich schwere Zeiten, laufende Kosten und später auch die enorme Belastung durch die Krankheit einer ihrer Söhne sorgen dafür, dass die Summe nach und nach schmilzt. Ihr Traum von der Physik ist zu diesem Zeitpunkt längst vorbei. Die Umstände als alleinerziehende Mutter haben ihn zerstört. Oder ist da doch vielleicht mehr, als wir wissen? Als Alberts berühmte Arbeiten um die Welt gehen, wird auf einmal ein Flüstern lauter. Es ist die Frage, ob Mileva daran vielleicht nicht sogar mitgeschrieben hat. Ob sie Teil der bahnbrechenden Erkenntnisse ist. Und dafür gibt es auch Indizien. In Briefen zwischen den beiden schreibt Albert manchmal von unserer Arbeit oder von unserem Artikel. Auch ihre Ausbildung spricht dafür. Sie haben ja dasselbe Fach studiert. Mileva ist sehr stark in Mathematik und Physik. Doch wie schwer das Ganze herauszufinden ist, weiß auch Beate Zeranski. Sie ist Wissenschaftshistorikerin an der Uni Stuttgart und hat viel Zeit investiert, Milevas Rolle in Einsteins Werken herauszufinden. Besonders, dass Albert von unserer Arbeit spricht, ist ja für viele der Beweis gewesen. Aber Beate Zeranski sagt:
Dieser Satz macht in jedem Falle deutlich, dass Mileva für Albert eine wichtige, eine essentielle Gesprächspartnerin war. Inwieweit sie an Niederschrift, Formulierung, Ausarbeitung beteiligt war, das lässt sich nicht erschließen.
Für viele eine Enttäuschung. Selbst nach intensiver Nachforschung mehrerer Experten lässt sich keine klare Aussage über Milevas Mitwirken treffen. Die Hinweise sind zwar eindeutig, aber die Beweise fehlen. Und so wird Mileva zur verlorenen Physikerin. Zu einer Frau, die Albert Einstein den Rücken freigehalten hat, damit dieser glänzen kann. Doch ihre eigenen Ziele und Wünsche musste sie dafür komplett aufgeben. Zusammenfassung: Mileva Maric wächst als sehr intelligente Schülerin auf und kämpft sich trotz vieler Hürden an die ETH Zürich, wo sie als einzige Frau Physik studiert und Albert Einstein kennenlernt. Beide verbinden Liebe und gemeinsame Begeisterung für die Wissenschaft. Doch während Einstein Karriere macht, wird Milevas Weg durch Schwangerschaft, gesellschaftliche Erwartungen und fehlende Unterstützung immer schwieriger. Sie schafft ihren Abschluss nicht, kümmert sich später fast allein um Kinder und Alltag. Das Nobelpreisgeld von Albert hilft kurzzeitig, doch ihr Leben bleibt auf vielen Ebenen nicht leicht. Auch weil bis heute unklar ist, ob sie an Einsteins bahnbrechenden Arbeiten mitgeholfen hat. Der wichtigste Grund dafür sind die lückenhaften Quellen. Es gibt zwar einige Briefe, aber kein vollständiges Bild ihrer Zusammenarbeit. Entscheidende Dokumente wie originale Manuskripte fehlen komplett. Selbst Historikerinnen und Historiker, die sich intensiv dieser Frage widmen, kommen zu keiner eindeutigen Antwort. Und das liegt vor allem daran, dass Mileva leider in einer Zeit lebt, in der Frauen in der Wissenschaft oft übersehen oder gar nicht erwähnt werden. 1948 stirbt sie in Zürich. Leider ohne die Anerkennung, die sie allein dafür hätte bekommen müssen, dass sie Albert den Rücken freigehalten und seinen Aufstieg somit entscheidend mit ermöglicht hat. Boah, das war irgendwie eine spannende und zugleich traurige Folge. Echt bedrückend, dass sie ihre Träume nicht verwirklichen konnte und das, obwohl sie das Zeug dafür hatte. Und auch echt mega spannend, inwiefern sie an den Arbeiten beteiligt war. Schade, dass man die beiden heute nicht mehr fragen kann. Es würde mich echt sehr interessieren. Genauso natürlich wie alles, was ihr an Fragen zu Mileva habt. Also gerne in die Kommentare schreiben, die beantworten wir dann wieder nächste Woche. Und damit springen wir eine Woche zurück zu Malika Ufkir, die ja fast 20 Jahre unschuldig im Gefängnis saß. Frage Nummer 1 kommt von Mathis 12345. Zoe, woher wusste man eigentlich, dass Malikas Vater für den Anschlag verantwortlich war? Und das wird tatsächlich ziemlich schnell klar. Die marokkanischen Militärflugzeuge, die die Maschine von König Hassan angreifen, stehen damals direkt unter der Kontrolle ihres Vaters. Als man die Piloten danach unter Androhung von Folter befragt, geben sie auch zu, dass Mohamed Ufkir den Befehl zum Angriff erteilt hat. Die nächste Frage kommt von Zoe. Und nein, ich habe sie mir nicht selber gestellt. Wurde König Hassan dafür, dass er die Familie unschuldig weggesperrt hat, eigentlich von den Menschenrechtsorganisationen in irgendeiner Art und Weise zur Rechenschaft gezogen? Und die Antwort lautet leider nein. Nicht so, wie man es sich bei einem Gerichtsprozess vorstellen würde. Menschenrechtsorganisationen haben seine Herrschaft zwar sehr deutlich kritisiert, aber erst nach Hassans Tod gibt es in Marokko Kommissionen, die solche Fälle von verschwinden lassen und politische Haft aufarbeiten und Opfer entschädigen. Denn Malika und ihre Familie sind nicht die einzigen gewesen, denen sowas passiert ist. Deswegen kann man sagen, dass ihr Fall zumindest geholfen hat, für mehr Sichtbarkeit für andere zu sorgen. Und die letzte der heutigen Fragen hat Nicolini Tortellini gestellt. Sehr witziger Name. Haben alle aus Malikas Familie, die eingesperrt wurden, überlebt? Und hier lautet die Antwort zum Glück ja. Malika, ihre Mutter und ihre 5 Geschwister überleben die Gefangenschaft und kommen alle wieder frei. Sie gehen danach alle gemeinsam nach Paris, wo sie versuchen, das Erlebte zu verarbeiten und ein normales Leben zu führen. Und damit, meine lieben Mäuse des Wissens, sind wir auch wieder am Ende unserer Folge angekommen. Lasst uns wie immer gerne wissen, wie sie euch gefallen hat. Und ihr wisst, was jetzt kommt. Ihr seid wieder dran. Wir haben folgende 3 spannende Ladies für euch zur Auswahl. Als erstes haben wir Christina Koch. Das ist die Astronautin, die jetzt bei der Artemis II-Mission dabei war. Also damit auch einer der 4 Menschen, die sich so weit von der Erde wegbewegt haben wie niemals zuvor. Dann Grace Hopper, eine Computerpionierin und Entwicklerin früher Programmiersprachen, die die digitale Welt entscheidend prägt und Programmieren für viele Menschen verständlicher macht. Und last but not least Clara Campoamor. Sie ist eine spanische Juristin und Politikerin der 1930er Jahre, die trotz massiven Widerstands im eigenen Parlament das Frauenwahlrecht in Spanien durchsetzt. Wir sind wie immer gespannt, wer es dieses Mal wird. Damit hören wir uns dann am Mittwoch um 23.59 Uhr. Bis dahin ganz, ganz viel Liebe an jeden Einzelnen von euch und für weniger Wissen, entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.